Die Einladung heute Morgen, Einleitung heute Morgen war nicht abgesprochen. Nur dieses letzte Lied. Schon interessant. Heute Morgen soll es um die Hoffnung gehen. Im 1. Thessaloniker Brief sind wir jetzt in Kapitel 4, Vers 13. 1. Thessaloniker 4, Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Davon haben wir eben gehört. Sie haben keine Hoffnung, diese Menschen dieser Welt. Das hat er schon in der Einladung ganz deutlich betont. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. So werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Was für eine einzigartige und herrliche Botschaft ist diese absolute Gewissheit, dass wir, die wir an den Retter glauben, eines Tages zu ihm entrückt werden in Wolken. Und dann wird er uns heimholen in die ewige Herrlichkeit. Das ist die wunderbare Hoffnung, die nur ein wiedergeborener Christ haben kann. Das heißt, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis der Mann von Golgatha vom Thron Gottes aufstehen wird. Jetzt sitzt er noch zur Rechten des Vaters, aber er wird aufstehen und in Wolken uns begegnen. Er, der Sohn Gottes, der uns von Ewigkeit her geliebt hat und deshalb vom Himmel zu uns herabgekommen ist beim ersten Mal, um am Kreuz von Golgatha für uns zu sterben. Er hat jeden Einzelnen der ganzen Erde, jeder, der zu seinem Leib gehört, durch sein Blut teuer erkauft. Er hat uns abgewaschen. Er hat uns geheiligt. Er hat uns gerechtfertigt. Das ist das, was er beim ersten Mal getan hat. Und deshalb konnte Paulus auch über die Gemeinde schreiben, dass sie heilig, tadellos und fleckenlos ist, dass sie eben vollkommen gemacht ist in Christus. Und jetzt? Und jetzt liegt dieser einzigartige, unvergleichliche Augenblick vor uns, wo die Entrückung stattfindet. Und wir alle, die wir die Bibel lesen, wissen, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird. Und dann wird es eine absolut gewaltige Machtentfaltung geben, wenn er gerufen wird. Wenn der Weckruf erschallt, wenn die Posaune Gottes erschallt, dann wird dieser Augenblick sein, wo plötzlich Hunderttausende, Millionen von Christen, manche, die schon gestorben sind, und die Lebenden gemeinsam entrückt werden zum Herrn. In diesem unteilbaren Augenblick geschieht dieses Wunder, dass Menschen plötzlich nicht mehr auf dieser Erde sind. Sie werden dem Herrn begegnen. Sie werden dann beim Herrn sein alle Zeit. Und ab diesem Moment geschieht was? Ab diesem Moment ist etwas vorbei. All das Schwere, all das Belastende, all das Niederdrückende, all das Ermüdende, all das Enttäuschende, all das Bittere wird ein für allemal vorbei sein. Ab diesem Moment ändert sich etwas ganz Grundlegendes. Alle Schmerzen, alle Krankheiten, alle Nöte gibt's nicht mehr. Alles Verletzende, alles, was mir das Leben so schwer macht auf dieser Erde, wird vorbei sein. Meine geistigen Kämpfe, die Herausforderungen, die jeden Tag auf uns zukommen, die wird es nicht mehr geben. Mein Versagen ist dann vorbei. Meine Zweifel, meine Ängste, meine Sorgen sind vorbei. Das ist der Moment, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Auch mein sündhaftes Begehren wird nicht mehr da sein. Es ist endgültig vorbei. Es wird keine Tränen und kein Leid und kein Tod mehr geben. All das ist dann vorbei. Wie sehr freuen wir uns auf diesen Augenblick? Wisst ihr, was noch vorbei sein wird? Alle Zäune, die Gemeinden untereinander aufgebaut haben, alles Trennende zwischen Gläubigen, die Lehrunterschiede, sie werden endgültig vorbei sein. Stimmt's? Wie viel unnötige Zäune wurden schon aufgebaut? Es wird vorbei sein. Und was wird dann sein? Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und wissen, wie er ist. Dann sehen wir ihn und nichts mehr anderes. Dann sehen wir auch seine Hände und seine Füße, die durchgraben wurden. Wir sehen die Zeichen seiner Liebe, die er zu uns hatte. Dann hören alle Fragen, die wir jetzt noch haben, völlig auf. Und was werden wir dann alle miteinander tun? Wir werden alle niederfallen und das Lamm anbeten. Das ist der Moment, der jetzt vor uns steht. Dann werden wir niederfallen, um ihn zu loben, um ihn zu preisen, für das Große und Unvorstellbare, was er gewirkt hat, dass ein Mensch wie ich, ein Sünder wie ich, jetzt bei ihm sein darf. Und dann werden wir alle Zeit bei ihm sein. Es wird nie mehr zu Ende gehen. Damit wollen wir uns heute Morgen trösten. Ist die Frage, ob wir uns trösten lassen. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Lassen wir uns heute Morgen trösten mit diesem Gedanken, mit diesem einzigartigen, wunderbaren Gedanken. Vor uns steht dieser Augenblick. Wir wissen nicht, wie lange es noch dauert. Keiner weiß das von uns. Aber vor uns steht dieser wunderbare, einzigartige Augenblick, wo wir plötzlich hier sitzen, so wie heute Morgen, und plötzlich ist fast der ganze Raum leer. Vielleicht auch ganz. Aber vielleicht auch nicht. Könnt ihr euch das vorstellen, diesen Moment? Plötzlich fehlen Hunderttausende und Millionen von Christen auf der ganzen Erde. Das wird ein Augenblick sein, ne? Ein unteilbarer Augenblick. 1. Thessaloniker 4, Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Es gibt Milliarden von Menschen, die sind unwissend. Und wir sind die Wissenden. Das ist der Unterschied. Milliarden von Menschen haben von dem, was wir heute Morgen hier lesen, überhaupt gar keine Ahnung. Das ist keine Verurteilung. Das ist einfach eine Tatsache. Sie wissen es gar nicht. Ich habe es ja selber 36 Jahre nicht gewusst. Ich war unwissend und ich hatte keine Hoffnung und deshalb war ich traurig. Und der Unterschied? Wir wissen. Und deshalb sind wir nicht traurig. Das ist der Unterschied. Schaut mal, als Paulus nach Thessalonich kam, hat er die in ganz kurzer Zeit, das habe ich ja mehrfach betont, in wenigen Wochen, vielleicht ein paar Monaten, ganz grundlegend, umfassend belehrt über die absolut wichtigsten Lehren der ganzen Heiligen Schrift. Er hat sie auch belehrt über die Wiederkunft. Wir werden es im nächsten Kapitel schon wieder lesen, denn man braucht es ihnen gar nicht zu sagen, ihr wisst es ja schon. So schreibt er ihnen. Aber über eins waren sie noch unwissend. Und deshalb will er jetzt helfen, dass sie darüber nicht mehr unwissend sind. Darüber, ja, was ist mit denen, die jetzt sterben oder die schon gestorben sind und an dich glauben, was ist mit denen? Das wussten sie nicht. Hat er es vergessen oder nicht gelehrt? Also auf jeden Fall waren sie darüber unwissend und jetzt möchte er, dass sie die Gewissheit haben, was wird denn mit denen sein, die schon gestorben sind? Denn das sollte ein Trost sein. Sie sollten wissen, was ist mit denen, die vorausgegangen sind in die ewige Herrlichkeit. Die Ungläubigen haben keine Hoffnung. Mein größtes Problem in 36 Jahren war der Tod. Ich habe 5 Jahre keinen Geburtstag mehr gefeiert. Silvester war der schrecklichste Tag im Jahr, weil es schon wieder ein Jahr vorbei. Keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Und das ist der gewaltige Unterschied zu denen, die eine Hoffnung haben. Wir wissen etwas, was sie nicht wissen. Wir haben eine wunderbare, herrliche Zukunft vor uns. Nicht nur, dass wir hier auf dieser Erde schon Frieden mit Gott haben, sondern wir haben noch etwas, was in die Zukunft hinaus wirkt. Wir haben ein ewiges Leben bei ihm in der ewigen Herrlichkeit. Und deshalb ist diese biblische Lehre über die Auferstehung ein absolut grundlegendes Fundament für jetzt und heute. Das hat der Johnny in der Einleitung schon betont. Diese Gewissheit, dass unser Leben nicht an einem Grab endet, sondern bei ihm, hat eine Auswirkung auf die Art und Weise, wie ich jetzt lebe. Und genau über diese Botschaft haben die griechischen Gelehrten und Philosophen gespottet, als Paulus dort in Athen war, in Apostelgeschichte 17, wo er über die Auferstehung sprach, haben sie gelästert, haben sie gespottet. Warum? Ist doch töricht. Völlig unmöglich. Ja, warum denn? Wie soll denn der Staub in der Erde wieder auferstehen? Ist doch töricht, oder? Völlig unmöglich. Das heißt, das kann sich doch ein ungläubiger Mensch gar nicht vorstellen. Menschen, die vor Jahrhunderten gestorben sind, ja, was ist noch übrig davon? Wird auferstehen. Das bewirkt etwas auch für unser Leben heute, oder? Wir lesen mal eine Bibelstelle, Johannes 5. Jesus Christus spricht über die Auferstehung. Wie kann ein Körper auferstehen, der schon zerfallen ist? Johannes 5. Jesus Christus spricht selber darüber. Verwundert euch nicht darüber. Seid nicht verwundert. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern liegen, seine Stimme hören werden. Haben wir das gehört? Alle, die in den Gräbern liegen, werden die Stimme Jesu hören. Ja, wie kann denn ein Toter hören? Das ist doch töricht, oder? Aber hier steht es. Alle, die in den Gräbern liegen, werden seine Stimme, die Stimme des Herrn Jesus, hören. Und sie werden hervorgehen, alle. Die einen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens. Die aber, die das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Hier könnte man jetzt natürlich schließen, es geschieht gleichzeitig. Aber wir wissen, wenn wir die ganze Bibel lesen, dass es zwei Auferstehungen gibt. Die erste Auferstehung, die das Gute getan haben, die eben Christen sind, die wiedergeboren sind, die werden auferstehen, wenn der Herr Jesus Christus in den Luftraum kommt. Und dort werden wir hin entrückt werden. Aber es gibt eine zweite Auferstehung für die, die nicht geglaubt haben, die keine Kinder Gottes sind, ganz am Ende. Das wird in Offenbarung 20 ab Vers 11 beschrieben. Dort ist da das Gericht vor dem weißen Thron. Und da werden alle, die nicht geglaubt haben, ihr Todesurteil hören, die ewige Verdammnis. Und sie werden dann in ein Feuer hineingehen, das nie mehr erlöschen wird. Die gleiche Aussage lesen wir auch im Buch Daniel, Kapitel 12. Das lesen wir noch. Daniel, Kapitel 12. Vers 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die im Staub schlafen, sie werden alle auferstehen. Die einen zum ewigen Leben in der Herrlichkeit beim Herrn, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Wann ist das? Die einen, wenn der Herr Jesus in den Luftraum wiederkommt, und die anderen, wenn das Gericht erfolgt vor dem weißen Thron. Und wann ist die Entrückung? Das wüsste ich auch gerne. Ein Hinweis ist auf jeden Fall, wenn sich der letzte Heide bekehrt, dann ist die Vollzahl erreicht, dann. Also können wir mit dazu beitragen. Aber wann das sein wird, weiß nur der Vater allein. Das lesen wir in der Endzeitrede, ne? Wissen wir ja, ne? 1. Thessaloniker zurück, Kapitel 4, Vers 14. Ich wollte nur das kurz gegenüberstellen. Wir haben eine Hoffnung, sie haben keine Hoffnung, die anderen. Das ist das, was für uns so wichtig ist heute. 1. Thessaloniker 4, Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Wenn wir glauben, glauben wir? Ja, natürlich glauben wir, das ist das Fundament, dass das Grab leer ist. Da haben wir doch die letzte Woche davon gehört. Das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Das ist diese zentrale Botschaft für uns Christen. Wenn er nicht auferstanden wäre, wenn er dem Tod nicht die Macht genommen hätte, dann wäre das alles Unsinn, was wir hier machen, oder? Deshalb ist das die entscheidende Frage. Ist er auferstanden? Wenn er nur gestorben wäre, nur in Anführungszeichen sein Blut vergossen hätte und im Grab geblieben wäre, wäre keiner von uns, niemand, gerettet. Er ist gestorben für unsere Sünden und auferstanden zu unserer Rechtfertigung, Römer 4. Beides zusammen ist die Botschaft. 1. Korinther 15, das wurde letzten Sonntag gelesen, weil es so wichtig ist, wiederhole es nochmal. Vers 17, unsere Hoffnung ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Das heißt, wenn Jesus noch im Grab liegen würde, wäre der Glaube völlig sinnlos, unnötig, ohne jegliche Bedeutung. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Das ist so wichtig. Das heißt, die Auferstehung von Christus und unsere Auferstehung ist eine Einheit. Das kann man gar nicht voneinander trennen. wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen. Wenn wir nur in diesem Leben an ihn glauben, so sind wir die Elendesten unter den Menschen. Warum tun wir dann das, was wir jetzt gerade tun? Warum sind wir in der ersten Stunde zusammengekommen, wenn das nicht so ist, dass er auferstanden ist? Nun aber, das ist das göttliche Aber, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, durch Adam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen, Jesus Christus. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Wieder jetzt in Christus. Der Ungläubige ist nicht in Christus. Hier geht es um die Christen, die an ihn glauben, die durch ihn gerettet sind. So werden auch in Christus alle lebendig gemacht. In Christus geschieht es. So wie der Vater den Sohn aus den Toten auferweckt hat, so werden auch wir, wenn wir sterben, auferweckt werden am Tag, an dem Tag, wo die Entrückung ist. Das ist die Botschaft, die für uns gilt. Jesus Christus sagt selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ja auch wenn er stirbt. Das ist die Botschaft. Auch wenn ich körperlich sterbe, durch Adam und Eva kam der Tod in die Welt. Und deshalb ist der Tod bis heute eine absolute bittere Realität. Aber für Christen gibt es eine Auferstehung. An dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Guck mal, wenn manchmal der Ehepartner stirbt, dann hört man manchmal folgenden Satz. Das ist wirklich gut gemeint. Also überhaupt keine Frage, ich will das ja nicht verurteilen, aber man hört manchmal den Satz, ich habe ihn auch gehört, ich habe gehört, du hast deine Ehefrau verloren. Und damit will man ja auch einen Trost aussprechen. Aber stimmt dieser Satz? Stimmt dieser Satz? Ich kann nur etwas verlieren, wenn ich nicht weiß, wo es ist. Aber ich weiß, wo meine Ehefrau ist, oder? Ich habe sie nicht verloren. Ich weiß genau, wo sie ist. Und wisst ihr, was das Wunderbare und Herrliche ist? Es wird diesen Augenblick geben, wo wir gemeinsam, sie und ich, entrückt werden. Stimmt's? Ist das wahr oder nicht? Den Tag gibt es. Der liegt noch vor uns, natürlich. Und das ist doch eine Hoffnung. Und dort kann man sich wieder freuen mit unaussprechlicher Freude. So wunderbar es ist, ist auch eine Traurigkeit damit verbunden, natürlich, ist ja gar keine Frage. Aber eines Tages werden wir wieder vereint sein. So, und jetzt, was liegt denn vor uns? Was ist denn der Moment, der jetzt vor uns liegt? Zuerst kommt ja dieser Moment, wo alle Christen entrückt werden. Der Jesus kommt ein zweites Mal in den Luftraum. Und dort werden alle Christen zu ihm kommen. Und dann geschehen einige Dinge. Und dann kommt er eines Tages wieder zurück mit allen seinen Heiligen sichtbar auf die Erde, auf den Ölberg. Sacharja 14, Judas 14, ne? Wird es geschrieben. Das sind so die Abläufe. Gehen wir nochmal zurück in 1. Thessaloniker zu diesem Vers 15. Woher wissen wir das? Es war ja ein Geheimnis, steht im Korinther, werden wir gleich noch lesen. Aber hier steht Vers 15, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Der Herr hat es dem Paulus geoffenbart. Im Korinther dann sagt er, das ist ein Geheimnis gewesen. Jetzt der Herr ihm geoffenbart, was denn? Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden in den Schlafenden nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht, wenn der Befehl Gottes ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihm entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist der Ablauf. So wird es sein. Das heißt also, der Herr wird wirklich ein zweites Mal runterkommen. Beim ersten Mal wurde er geboren als ein Baby. Jetzt kommt er in den Luftraum, wenn der Befehl Gottes erschallt und der Erzengel rufen wird und wenn die Posaune Gottes erschallen wird, dann kommt er. Und dann werden in diesem Moment die Toten in Christus und die Lebenden in Christus gemeinsam zu ihm entrückt werden und dann alle Zeit bei ihm sein. Erst danach werden wir dann gemeinsam mit ihm wieder auf die Erde kommen. Was hilft es uns, das zu wissen? Tröstet doch einander mit diesen Worten. Genau das hat doch der Herr Jesus auch getan. Und das hatte Johnny heute schon in der Einleitung gelesen. Guck mal, der Herr Jesus wusste doch ganz genau, was auf diese Jünger zukommt. Er wusste ganz genau, was auf dich und auf mich zukommt. Und jetzt will er versuchen, uns mit dem Blick in die Zukunft zu trösten, zu stärken, zu ermutigen, jetzt einen ganz bestimmten Weg zu gehen. Ich gehe nochmal in Johannes 14. Euer Herz erschrecke nicht. Der Herr Jesus Christus wusste genau, er wusste ganz genau, dass diese Jünger in ganz kurzer Zeit, in ein paar wenigen Stunden, zu Tode erschrecken werden. Sie werden sich irgendwo im Zimmer einschließen, die Tür abschließen, dass ja niemand reinkommt. Ja, die sind zu Tode erschrocken, als er gefangen genommen wurde, als er am Kreuz hing. Jetzt ist alles zu Ende. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann spricht er darüber, was er tun würde. Im Haus meines Vaters sind es viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch dort oben eine Wohnstätte zu bereiten. Ich gehe euch nur voraus und bereite alles vor für euch. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Das heißt, die Jünger wussten, er kommt wieder. Und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Was für eine unfassbare Gewissheit. Nicht nur für die Jünger damals, wie viele Gläubige sind denn durch viele schwere Leidenszeiten gegangen. Aber sie durften alle wissen, der Herr hat schon alles vorbereitet. Wenn du jetzt stirbst, bist du bei ihm. Eine wunderbare, herrliche Botschaft. Tröstet einander genau mit diesen Gedanken, denn der Herr will etwas. Nur einmal in der Schrift habe ich bis jetzt gelesen, dass der Herr Jesus sagt, ich will. Ich sage das öfters, ne? Er, mein Ich, hat es nur einmal gesagt, im Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, da steht's. Vater, ich will wirklich etwas. Ich möchte, dass diejenigen dort sind, wo ich bin, die du mir gegeben hast. Ich lese es einmal. Vater, ich will, dass wo ich bin, nämlich in der ewigen Herrlichkeit, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Er ist vorausgegangen. Er kommt wieder und er will, dass der Vater ihm die dann wieder übergibt und er sie dann in diese ewige Herrlichkeit führt, um ihnen zu zeigen, schaut mal, das ist meine Herrlichkeit, das ist mein Erbe, das ich geerbt habe, das ist die wunderbare Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Aber wir gehen, solange wir auf dieser Erde sind, durch manche schwere Zeiten. 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16. Was hilft uns dieser Blick in die Zukunft? Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Genau darum, weil wir genau wissen, was noch vor uns liegt, lassen wir uns nicht entmutigen, auch wenn der äußere Mensch zugrunde geht. Man merkt, wenn man älter wird, dass der äußere Mensch immer mehr abnimmt, oder? Ich kann mir immer weniger mehrere Dinge merken. Ich vergesse so vieles. Meine Augen, ich habe schon überall Brillen liegen. Ich habe früher mal gedacht, beim Richard, der hat ja sogar auf der Treppe nach oben, der hat ja, glaube ich, 50 Brillen in seiner Wohnung gehabt. Also überall 5, 6 Brillen. Da habe ich gedacht, oh, bin ich froh, dass ich keine Brille brauche. Und jetzt habe ich überall meine Brillen liegen. So wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die so schnell vorübergehen und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, die wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, was denn? Wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Schaut mal, im Moment erkennen wir alle miteinander stückweise, oder? Wir haben manchmal sogar unterschiedliche Erkenntnisse über das Wort Gottes. Aber wisst ihr, was vom Moment vor uns liegt? Wo dieses Stückweise aufhört. Wir kommen vom Glauben zum Schauen. Es gibt keine Fragen mehr. Das Vergängliche wird unvergänglich. Das Irdische wird das Ewige. Das Enttäuschende wird zur Freude. Das Schwere wird zum Leichten. Wisst ihr, was noch ein Moment vor uns liegt? Der Satan versucht täglich, uns mit seinen Pfeilen zu beschießen, oder? Er versucht täglich, uns zur Sünde zu verführen. Er klagt uns an. Er ist der Verkläger der Brüder, Tag für Tag. Ist alles vorbei. Davon werden wir hinweggerissen. Freuen wir uns eigentlich darüber? Der Paulus sagt, tröstet euch mit diesen Gedanken. Lassen wir uns davon trösten, bei all dem Schweren, bei all dem Leid, das wir manchmal durchleben. Paulus schaute im Blick voraus, bei dem, was er tat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, den Text haben wir auch schon mal behandelt, im 1. Thessalonikerbrief, da sieht man, wo Paulus seinen Blick hinrichtet. Denn solange wir auf der Erde sind, wir sitzen ja nicht jetzt gemütlich im Stuhl und warten nur noch auf die Entrückung, ne? Und ich hole mal meinen Liegestuhl raus und lege mich an den Strand und warte jetzt, dass endlich die Entrückung kommt, oder? Sondern wir dienen ihm. Und jetzt schaut mal, in welcher Blickrichtung der Paulus dem Herrn gedient hat. 1. Thessaloniker 2, Vers 19. Denn wer ist unsere Hoffnung? Wir haben es wieder von der Hoffnung. 1. Thessaloniker 2, Vers 19. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Der Paulus wurde geschlagen, bevor er nach Thessalonich kam. Sein Körper war zerschunden und dort wurde er schon wieder angegriffen. Das war gar nicht leicht, was der Paulus da gemacht hat, da predigen und hier und da, und dann haben sie ihn gesteinigt ins Gefängnis geworfen. Was sagt er? Ihr Thessaloniker seid meine Hoffnung. Bei der Wiederkunft. Ja, auf was hofft er denn? Ihr seid unsere Freude, ihr seid unsere Krone. Ihr Thessaloniker werdet mit mir gemeinsam vor dem Herrn stehen. Und dafür werde ich belohnt, sagt er hier. Darf man das? Hat der Paulus macht's auch. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Glauben bewahrt, den Lauf vollendet. Ich bin treu geblieben. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Das sagt er mit absoluter Gewissheit. Warum? Ich habe die Erscheinung des Herrn lieb gewonnen. Deshalb habe ich das gemacht. Ich habe denen das Evangelium weitergegeben. Dadurch sind sie gerettet worden. Ich habe sie wie eine Mutter gestillt und ich habe wie ein erziehender Vater an ihnen gewirkt. Und jetzt freue ich mich darauf, ich werde eines Tages mit ihnen dort sein. Darf ich das aussagen? Ich freue mich auch, wenn Menschen durch so eine Predigt zum Glauben kommen und dann beim Herrn sind. Wir beide gemeinsam dann beim Herrn. Merken wir, wie diese Hoffnung auf die Ewigkeit, auf die Entrückung, mich jetzt mit Freude erfüllt, dem Herrn zu dienen. Das ist die Botschaft. Wohin schaue ich gerade? Natürlich weiß ich nicht, wann das sein wird. Aber heute könnte der Tag sein, an dem Jesus Christus wiederkommt. Aber es muss erst noch das und das und das und das passieren, gell? Ist das wirklich so? Heute kann der Tag sein, wo er mich holt. Ganz überraschend, völlig überraschend. Kann ich heute Morgen hier sitzen, so wie Paulus sprechen? Ihr seid meine Ehre und meine Freude. Den Dienst, den ich jetzt hier tue, wird beim Thron, beim Preisgericht belohnt werden. Das, was nicht verbrennen wird, wird belohnt werden vor ihm. Also vor uns steht der Moment, wo der Sohn Gottes aufsteht, sich erhebt vom Thron Gottes und er wird herabkommen. 1. Korinther, was wird dann passieren? 1. Korinther 15, Vers 51. Was passiert denn, wenn die Posaune Gottes erschallt, wenn der Weckruf vom Vater erfolgt, jetzt? Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Was wird passieren? Wir werden nicht alle sterben. Es gibt wiedergeborene Christen, die noch leben, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Aber alle werden verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Das geschieht. Diejenigen, die auferstehen, werden verwandelt werden. Und diejenigen, die noch leben, werden auch verwandelt werden. Im Bruchteil einer Sekunde, in einem unteilbaren Augenblick, wird der Staub aus der Erde und der Staub aus dem Meer. Ich weiß nicht, gibt's noch Staub von denen? Wahrscheinlich nicht. Aber sie werden auferstehen und werden dann verwandelt werden, werden einen Auferstehungsleib bekommen. Und der Staub der Erde muss zu einem Leib werden. Was für ein unfassbarer Augenblick. Verwandelt, auferweckt. Noch eine Stelle, Philipper 3. Und daraus werden verherrlichte Leiber. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Dieser Leib der Niedrigkeit, dieser Staub der Erde, wird zu einem Leib, der gleich ist wie der Leib des Herrn Jesus Christus. Ein Leib der Herrlichkeit. Das heißt, mein Körper wird immer faltiger und immer gebrechlicher und immer schwächer. Und vielleicht sehe ich nicht mehr gut oder höre nicht mehr gut und kann nicht mehr gut laufen. Vielleicht sitze ich sogar irgendwann in einem Rollstuhl. Aber es gibt diesen Augenblick, wo das vorbei ist. Dieser Leib, der jetzt noch mit Schwachheit behaftet ist, wird dem Leib Jesu Christi gleich sein. Er wird ein wunderbarer, herrlicher Leib sein, der wie lange hält? Wie lange? Ewig. Er wird nicht mehr altern. Er wird nicht mehr mit Schwachheit behaftet sein. Er wird ewig sein, dieser Leib. Freuen wir uns darüber? Lassen wir uns damit trösten heute Morgen? Schaut mal, solange wir noch auf dieser Erde leben, erleben wir ja Leid und Schmerzen, Trennung. Guck mal, der Tod bringt ja Schmerz mit sich. Wenn zum Beispiel ein geliebter Ehepartner stirbt, dann bewirkt es eine Trennung. Dann bewirkt es Schmerzen, dann bewirkt es Traurigkeit und dann bewirkt es auch Tränen. Und die Vereinigung bedeutet was? Was bedeutet das? Die Wiederkunft Jesu bringt Vereinigung von denen, die uns vorausgegangen sind. Und das bewirkt dann Freude und Trost. Haben wir schon mal gedacht? Das hilft doch in bestimmten Situationen. Und jetzt überlegen wir mal. In dem Moment, wo die Entrückung sein wird, wird aus allen Jahrhunderten, aus allen Kontinenten, aus allen Völkern, aus allen Kulturen, Männer und Frauen, große und kleine, bekannte und unbekannte, und aus den unterschiedlichsten Gemeinden, die es überhaupt nur geben kann, alle, die im Herrn Jesus sind, vereint werden und zu ihm entrückt werden. Guck mal, diese Gemeinde Jesu war oft schwach, klein und unbedeutend. Wie wurde die Gemeinde Jesu über all die Jahrhunderte von den Ungläubigen verlacht, verspottet und erniedrigt? Wie wurden sie verfolgt und gequält und getötet? Das ist Realität. Aber in diesem Moment, wo die Entrückung ist, leuchtet sie in strahlender Herrlichkeit. Dann ist all das, was wir jetzt vielleicht durchleben, für immer vorbei. Und dann gibt es nur noch eins, unaussprechliche und herrliche Freude. Dann gibt es nur noch eins, immer Gemeinschaft mit dem Herrn, mit dem Lamm Gottes. Jetzt sind die Christen und jetzt sind die Gemeinden noch nicht alle ganz eng miteinander verbunden. Aber dann gibt es den Augenblick, wo sie ab jetzt immer, alle Zeit, völlig miteinander eins sind, mit einem einen Ziel, das Lamm Gottes einzubeten. Für Zeit und Ewigkeit. Und wenn wir entrückt werden, wenn wir hinweggerissen werden von dem Herrn in die Luft, in den Luftraum, wo bis jetzt der Satan geherrscht hat, jetzt nicht mehr. Römer 8, Vers 17 noch. Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder Gottes sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wir sind jetzt schon Miterben Christi, aber dann werden wir das Erbe antreten. Deshalb, die Leiden auf dieser Erde, das ist doch überhaupt kein Vergleich mit der Herrlichkeit, die noch auf uns wartet. Nach der Entrückung wird es ein Preisgericht geben, wo wir belohnt werden für die Dinge, die vom Herrn Bestand haben, und dann wird es ein Hochzeitsmahl geben und dann werden wir mit ihm wiederkommen. Was ist jetzt das Kennzeichen eines wiedergeborenen Christen? Wie lebt ein wiedergeborener Christ, der diesen Augenblick kennt? Bei den Thessalonikern, weil wir im Thessalonikerbrief sind, steht ja, dass die Thessaloniker sich abgewendet haben von den Götzen, um jetzt dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Das ist die Botschaft. Und? Ich habe es eben schon mal zitiert, ich zitiere es nochmal. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Glauben bewahrt, den Lauf vollendet. So lebt ein Christ, der weiß, dass die Krone der Gerechtigkeit für ihn bereit liegt, weil er den Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen liebt. Die Liebe ist das Motiv, so zu leben. Und jetzt bitte, sollten wir alle mal drüber nachdenken. Ist es bei mir so? Ist es das mein Wunsch, weg von den Götzen, heute von den modernen Götzen, um ihm zu dienen? Das heute Morgen soll dazu beitragen, dass wir im Alltag ihm dienen, mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Ein letzter Hinweis, 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Wie leben wir, wenn wir diese wunderbare, herrliche Hoffnung vor unseren Augen haben? Johannes sagt jetzt hier, Vers 28, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint. Also genau dieser Augenblick. Und uns nicht schämen müssen bei seiner Wiederkunft. Also wenn wir in Christus bleiben, brauchen wir uns nicht zu schämen bei seiner Wiederkunft. Aber das ist natürlich eine Herausforderung, in Christus zu bleiben. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich. Gleich wie er rein ist. Das heißt, ein Wiedergeborener, der diese Hoffnung hat, der bleibt in ihm und er lebt in der Reinigung. Wir können uns so freuen und uns trösten mit dieser herrlichen Botschaft. Aber hier stehen wir in einer Verantwortung. Lasst uns jeden Tag mit der Gesinnung aufstehen, dass heute der Tag sein könnte, an dem Jesus wiederkommt. Und was erwartet uns dann? Letzte drei Verse. 1. Petrus, Kapitel 1, wurde letzte Woche auch gelesen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Darum ging es heute Morgen. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und jetzt, was wartet auf uns? Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unvergänglichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Ein Erbe. Ich sollte auch mal erben. Hab leider nichts bekommen. Irgendwie ist da was schiefgelaufen bei dem Erbe. Aber wisst ihr, das Erbe, das noch vor mir liegt, da wird nichts schiefgehen. Das ist eine absolute Gewissheit. Es ist ein unvergängliches, ein unbeflecktes und ein unverweltliches Erbe, das du und ich bekommen werden, wenn wir Kinder Gottes sind. Wie leben wir jetzt bis zu dem Tag der Entrückung? Das wäre die Frage, ne? Kaufen wir die Zeit aus, um dem Herrn zu dienen? Das ist eine absolut mutmachende, herrliche Botschaft aus dem Thessalonikerbrief, dass der Herr wiederkommt. Und dass jeder, der dem Herrn gehört, dabei sein wird, wenn die Posaune erschallt. Wenn der Weckruf an den Herrn ergeht, so jetzt. Es ist unser Herzensanliegen, Herr Jesus, komme bald. Komme heute, komm jetzt. Lasst uns noch beten zusammen. Herr Jesus Christus, du bist vor über 2000 Jahren herabgekommen, aus der Ferne uns Sündern erschienen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Du hast eine herrliche, frohmachende Botschaft verkündigt, und am Ende deines Lebens bist du an dieses Kreuz gegangen, um diese Erlösung zu vollbringen. Du bist gestorben, aber auch auferstanden zum ewigen Leben. Und deshalb dürfen Menschen wie wir heute glauben an diese freimachende und herrliche und einzigartige Botschaft vom Kreuz, weil du der Auferstandene bist. Und jetzt warten wir auf diesen Augenblick, auf diesen einzigartigen Augenblick der Weltgeschichte, dass du alle, die an dich glauben, in einem unteilbaren Augenblick zu dir ziehen willst, damit wir ab diesem Moment alle Zeit und für immer in dieser ewigen Herrlichkeit sind bei dir. Du hast uns alles vorbereitet und wir dürfen uns freuen auf diesen Moment. Aber bitte, Herr Jesus, hilf du uns auch, dass uns wieder neu bewusst wird, dass wir hier auf dieser Erde noch eine so wichtige Aufgabe haben, Licht zu sein in einer finsteren, verlorenen Welt. So viele Menschen haben keine Hoffnung, haben keinen Frieden und keine Vergebung. Bitte hilf uns, dass wir diese verlorenen Menschen wieder sehen und ihnen diese freimachende Botschaft weitergeben, diese herrliche Botschaft deiner Gnade, deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit. Amen.